Genau, wenn die Kinder so langsam rübergegangen sind in ihren Kindergottesdienst, können wir auch mit der Predigt beginnen. Und zwar geht es um das Thema die nachhaltigen Auswirkungen von Vergebung. Das ist ja auch ein Beziehungsthema, was uns alle betrifft. Nicht nur die Menschen, die sich lieben und in einer Partnerschaft verbunden sind, sondern alle Menschen. Und ich lese den Predigttext aus 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Nach dem Tod ihres Vaters bekamen Josefs Brüder es mit der Angst zu tun. Sie sagten zueinander, was machen wir, wenn Josef immer noch einen Groll auf uns hegt und uns alles heimzahlen will, was wir ihm angetan haben? Sie ließen Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, dass er euch das große Unrecht vergibt, das ihr ihm zugefügt habt. Darum bitten wir dich nun, vergib uns, was wir dir angetan haben. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Später kamen seine Brüder selbst zu ihm, fielen vor ihm nieder und berührten mit ihrer Stirn den Boden. Wir sind deine Diener, sagten sie, du kannst mit uns machen, was du willst. Doch er beruhigte sie, habt keine Angst. Ich maße mir nicht an, Gottes Stelle einzunehmen. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Und mit diesen Worten tröstete und ermutigte Josef seine Brüder. Die nachhaltigen Auswirkungen von Vergebung. Was für eine Geschichte. Hier wird uns vor Augen geführt, welche immensen und nachhaltigen Auswirkungen es hat, wenn Menschen es schaffen, anderen von Herzen zu vergeben. Wir erhalten in diesem alttestamentlichen Text einen tiefen Einblick in die Familiengeschichte Jakobs und all die Beziehungen der Söhne untereinander, insbesondere zu Josef, der inzwischen in Ägypten ein ganz einflussreicher Mann geworden war. Und wir werden mit hineingenommen in die Nachwirkungen eines durchaus dramatischen Erlebnisses, das eine ganze Familienära geprägt hat, inklusive aller verdeckten Ängste und Befürchtungen und Sorgen, die daraus resultierten. Und bei all dem geht es aber jetzt darum, in dieser Predigt, dass wir etwas Bestimmtes erkennen, nämlich wie ein persönlich Betroffener, Josef, dem unendlich großes Leid von seinen Brüdern zugefügt worden war, wie dieser Josef als Betroffener in Bezug auf all das geschehene Unrecht Gottes Perspektive einnehmen kann und wie letztendlich dieser Perspektivwechsel bewirkt, dass er zu einem nachhaltigen Frieden und versöhnten Leben mit den Brüdern kommt. Aber erstmal zur Vorgeschichte. Für den Fall, dass jemand hier zuhört, der die Vorgeschichte nicht so gut kennt, will ich sie noch einmal kurz schildern. Josef war also in seinem Elternhaus der Lieblingssohn seines Vaters, schon als Kind, der ihn verwöhnte und ihm immer wieder seinen Brüdern gegenüber bevorzugte. Und das erregte natürlich den Neid der Brüder. Und dass Josef dann auch noch seine merkwürdigen Träume erzählte, die ihn als etwas Besonderes, etwas Besseres darstellten als seine Brüder, das machte die ganze Sache nicht leichter. Die Unzufriedenheit und der hasserfüllte Neid der Brüder eskalierten schließlich und sie verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten, als sich eine passende Gelegenheit bot. Und dem Vater täuschten sie vor, dass ein wildes Tier Josef getötet hätte. So kam Josef als Sklave in ein herrschaftliches Haus in Ägypten und von dort später sogar ins Gefängnis. Und viele Jahre schien es, als sei sein Leben vergeudet. Aber schließlich wurde er an den ägyptischen Hof geholt, wegen seiner Weisheit und Integrität, aber vor allem auch durch das Eingreifen Gottes, machte Josef dort eine steile Karriere. Und als dann viele Jahre später eine große Hungersnot über die ganze Region hereinbrach, war er der Stellvertreter des Pharao und verwaltete die großen Getreidevorräte, die er in weiser Voraussicht hatte anlegen lassen. Und so kam es, dass viele Menschen aus den Nachbarländern und Nachbarregionen nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen. So auch die Brüder von Josef. Und dann lesen wir, das ist also schon viele Kapitel vorher, wie Josef auf eindrückliche Weise seinen Brüdern das Unrecht vergeben hat. Und dann knüpft hier jetzt der heutige Predigttext an, nämlich, und das ist jetzt auch mein zweiter Punkt, bei der aktuellen Angst und Sorge der Brüder und Josefs Reaktion. Diese eben von mir geschilderten Geschehnisse waren viele Jahrzehnte her. Und am Anfang des Kapitel 50, also unmittelbar vor unserem Predigttext, erfahren wir von der Trauerfeier und Beisetzung des alten Vater Jakobs. Und aus diesem Anlass heraus erwächst nun eine alte, unbändige Angst bei den Brüdern Josefs. Hat Josef uns das große Unrecht, das er durch unser Handeln erleiden musste, wirklich vergeben? Wird Josef auch jetzt noch sich dazu stellen? Oder war alles nur ein Fake? Hat er es nur vorgetäuscht? Hat er das alles nur unserem Vater Jakob zuliebe getan? Oder war es wirklich ein nachhaltiger eigener Entschluss von ihm, der auch jetzt nach dem Tod des Vaters Bestand hat? Oder wird er uns jetzt doch noch alles heimzahlen, was wir ihm angetan haben? Solche Fragen quälten die Brüder Josefs nun wieder stärker und sie gerieten innerlich richtig in Sorge deswegen. Und deshalb schickten sie einen Boten zu Josef und ließen ihm etwas ausrichten. Ja, der Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, dich zu bitten, uns alles zu verzeihen. Und wir bitten darum jetzt auch im Namen des Gottes Jakobs, dem wir ja auch dienen. Was geschieht hier eigentlich? Die Angst, für längst vergangene und vergebene Schuld doch noch zur Rechenschaft gezogen zu werden, die macht sich hier breit. Die Angst vor Vergeltung kriecht erneut in ihnen hoch. War die Schuld nicht doch zu hoch, um sie so einfach erlassen zu bekommen? Immerhin hatte Josef viele Jahre seiner Jugend im ägyptischen Sklavendienst gearbeitet und er hatte sogar einige Jahre unter prekären Verhältnissen in einem ägyptischen Gefängnis verbringen müssen. Kann er das wirklich ernsthaft seinen Brüdern vergeben haben? Diese Angst und dieser Zweifel kann auch im Verhältnis von einem Menschen zu Gott auftreten. Wiegt mein Versagen nicht so schwer, dass Gott es wirklich ganz vergibt und wegnehmen kann? Bin ich nicht doch zu schlecht? Hat Gott mir meine Schuld wirklich vergeben? Und die gute Nachricht ist, ja, Gott kann und er tut es auch. In 1. Johannes 1, Vers 9 können wir das nachlesen. Wenn wir nämlich unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass er Wort hält. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, verzeihen. Das ist doch eine wirklich gute Nachricht, auch für uns heute. Und Josef, er hatte offenbar seinen Brüdern auch von Herzen vergeben, denn es steht hier, dass er weinen musste, als er von dieser angstbesetzten Botschaft seiner Brüder hört. Und das ist schon eine Reaktion. Er, wo der ganze Hofstaat, er ist der zweite Mann in dem riesigen Reich Ägyptens, dass er so stark auch zu seinen Emotionen steht. Schließlich erscheinen die Brüder ja persönlich von ihm in seinem herrschaftlichen Palast und sie wollen sich als Sklaven unterwerfen. Und das scheint uns heute wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein ägyptischer Herrscher damals die Macht über Leben und Tod all seiner Untergebenen hatte und Josef stand an zweiter Stelle in diesem mächtigen ägyptischen Reich, gleich nach dem Pharao. Und wie reagiert nun Josef? Seine Macht ist ihm nicht zu Kopf gestiegen und so begegnet er seinen Brüdern voller Mitgefühl und voller Weisheit. Er sagt, habt keine Angst, ich nutze meine große Macht nicht aus, um euer Leben zu zerstören. Ich reiße euch jetzt nicht ins Verderben. Und so gelingt es ihm, dass er ihnen die Angst vor Vergeltung nimmt. Und er spricht ihnen Mut zu. Und ich finde, er begründet es hier auf eine ganz feine Art. Er sagt, ich werde nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das ist eine Sichtweise, die, glaube ich, nur Gott schenken kann. Es ist Josef gelungen, seine negativen Erfahrungen in seiner Jugend so einzustufen, dass sie als Teil eines göttlichen Plans, dass er sie als Teil eines göttlichen Plans sehen konnte und daher die Brüder als Verursacher dessen eher nebensächlich werden. Josef sagt nicht zu den Brüdern, ich habe durch euer Verhalten so viel erlitten, sondern er ist der Überzeugung, dass Gott es so wollte und es aus einem bestimmten Grund so hat kommen lassen. Wie gehen wir damit um? Es ist ja nicht immer so, dass die Gründe für erlittenes Unrecht so klar auf der Hand liegen wie hier. Wie sieht es dann aus? Dann fällt es uns sicherlich schwerer, das als eine Fügung Gottes zu deuten, die letztendlich Gutes hervorbringt. Vielleicht gibt es auch jemand hier, der Unrecht erlebt hat, ohne zu erkennen, wofür das letztlich gut sein sollte. Oder jemand steht vielleicht gerade mittendrin in so einer leidvollen Durststrecke, so wie Josef im Gefängnis war und jahrelang auch diese schlimmen Verhältnisse aushalten musste. Da konnte er die weitere Entwicklung noch gar nicht sehen, noch gar nicht überblicken, was in Zukunft kommt. Er hatte da diese Sicht noch nicht und hat sich vielleicht immer wieder die zermürbende Frage gestellt, wozu soll das alles gut sein und hat Gott mich nicht vergessen in meinem Elend? Und vielleicht geht es auch manchem heute so. Hat Gott uns vergessen in dieser langen Phase des Leidens? Es kann sein, dass solche Krisen uns Menschen, auch uns Christen, in unserer Lebensführung stark durcheinander bringen. Und vielleicht fragst du dich auch, wo war Gott, als du zum Beispiel deinen Job unverschuldet verloren hast? Oder warum muss gerade ich meine Schul- oder Studienzeit beenden, wenn es kaum gute Arbeitsmöglichkeiten in meinem Beruf gibt? Es gibt viele Situationen, wo wir nicht wissen, was die Gründe vielleicht sind für Schwierigkeiten. Und all das kann das Gefühl erzeugen, dass Gott uns vergessen hätte. In der Biografie von Josef können wir erkennen, wie wichtig es ist, dass er an seinem Gott festgehalten hat, trotz Elend, Leid und negativen Erfahrungen. Oder vielleicht sollte ich auch eher sagen, Gott hat an ihm festgehalten, damit er nicht verzweifelte und aufgab. Denn solche Gefahr war da sicher auch gegeben, dass er keine Kraft mehr hatte. Und dadurch hat Josef sich immer wieder auf das Vertrauen zu seinem Gott und Vater im Himmel zurückbesonnen. Dadurch war es ihm erst möglich zu glauben, dass Gott in allen Lebenslagen zu ihm steht und ihn eines Tages auch aus seiner Misere befreien kann. Und da kommen wir zu meinem dritten Punkt, nämlich Gottes Perspektive einnehmen. Diese zutiefst menschliche Schicksalsgeschichte, die an manchen Stellen ja anmutet wie ein Roman, bildet den Hintergrund, um Gottes Wege mit den Menschen aufzuzeigen. Wege, die manchmal verschlungen sind und auf denen nicht zu jeder Zeit ein gutes Ende oder langfristig gute Absichten Gottes erkennbar sind. Was ist, wenn du nicht so klar wie Josef sehen kannst, dass Gott auch bei dir das Negative zum Guten wendet? Wenn sich deine Konflikte nicht, wie in der Josefs Geschichte, zu einem versöhnlichen Happy End auflösen? Versöhnung kann nämlich bisweilen auch schwer sein, sehr schwer. Sie kann auch scheitern oder gar nicht erst versucht werden, wenn von beiden Seiten Schuldzuweisungen im Raum stehen oder wenn Macht einseitig ausgenutzt wird, wenn immer wieder argumentiert und gestritten wird, wenn die Furcht zu groß ist und keiner den Mut hat, das Schweigen zu brechen. Oder wenn Unversöhntes einfach nicht angeschaut wird, einfach unter den Teppich gekehrt wird. Dann wird Versöhnung schwer und je länger man wartet, wird der erste Schritt immer riskanter. Und dann rückt auch ein guter Ausgang in weite Ferne. Können wir heute trotzdem von der Josefs Geschichte profitieren? Auch wenn sie vielleicht manchem, ja, wie so eine idealisierte Mustergeschichte vorkommt, wenn man sie mit dem eigenen Leben vergleicht. Ich denke schon, denn die Geschichte kann uns weiterhelfen, denn sie zeigt im Grunde genommen zwei Wirklichkeiten auf. Die eine Wirklichkeit zeigt, was von der Seite der Menschen alles schieflaufen kann. Wir werden immer wieder aneinander schuldig, machen Fehler und verletzen einander und bisweilen auch sehr tief. Aber die andere Wirklichkeit zeigt, wie es ist, wenn Gott mit seiner Perspektive ins Spiel kommt. Wenn wir es zulassen, dass er in unsere Lebenssituation hineinwirkt. Wenn wir Gott erlauben, dass er auch unsere Reaktionen in seinem Sinne beeinflussen kann. Und wenn wir uns mit seiner Perspektive und Sichtweise beschenken lassen, dann kann sich eine negative Sache am Ende auch ganz anders entwickeln, nämlich zum Positiven. Erlittenes Unrecht erzeugt ja normalerweise Gefühle von Ärger, Wut und löst Rachegedanken aus. Man möchte es doch dem anderen heimzahlen, sich an ihm rächen, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und wenn jemand an einem anderen schuldig geworden ist, dann ruft das den Wunsch nach Vergeltung hervor. Und so bildet sich so eine Spirale, eine Verkettung von Verschuldungen, in der das Unheil immer weiter voranschreitet und wächst und immer unentrinnbarer wird. Und Gott möchte, dass diese Spirale der Vergeltung durchbrochen wird, indem er uns auffordert, auf Rache zu verzichten, die Rache ihm zu überlassen und stattdessen zu verzeihen. Das braucht mitunter auch viel Zeit, je nachdem, wie schlimm das ertragene Unrecht ist. Es braucht Zeit, das zu verarbeiten, das ist gar keine Frage. Aber letztlich läuft es immer darauf hinaus, zu verzeihen und auf Vergeltung zu verzichten. Und ich wurde daran erinnert, für alle, die vielleicht da auch therapeutisch unterwegs sind, einen Hintergrund haben. Ich habe kürzlich noch eine Fortbildung gemacht über, soll man Täterkontakt abbrechen bei schlimmen Vergehen, ja oder nein, in welchen Fällen ist es sinnvoll? Und natürlich müssen manchmal Menschen zum Schutz des eigenen Lebens den Kontakt zu Tätern abbrechen, gar keine Frage. Aber interessanterweise sind sich auch die Therapeuten und Psychologen heute einig, dass ein nach einer Bearbeitung, die auch durchaus sehr lange dauern kann, man nur dann innerlich zur Ruhe kommt, wenn man vergibt, wenn man den anderen aus seiner Schuld entlässt. Das heißt nicht, dass man immer wieder Unrecht erdulden muss, aber ein innerliches Loslassen ist wichtig. Und das finde ich jetzt spannend, dass das in diesem uralten alttestamentlichen Text auch schon aufgezeigt wird. Und so kann Josef am Ende sogar seine verängstigten Brüder trösten, ihnen Mut zu sprechen. Er sagt, habt keine Angst, ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Wie anders ist doch jetzt seine Reaktion. So hat er das Böse mit Gutem überwunden. Auch wir sind aufgerufen, Böses mit Gutem zu überwinden, in Römer 12, Vers 21. Und Jesus hat uns vielfach selbst vorgelebt, wie wir dazu beitragen können, Böses mit Gutem zu überwinden. Er lädt uns zu einem Lebensstil ein, bei dem der eine die Last des anderen trägt und nachsichtig ist, bei dem wir erst den Balken aus unserem Auge ziehen, bevor wir uns an dem Splitter des anderen zu schaffen machen. Wir können aus diesem Text etwas mitnehmen, das sehr entlastend ist. Durch Gott ist in jedem unserer Konflikte und Unrechtssituationen noch ein Dritter dabei, der das auf sich nimmt, was für uns zu schwer ist, der uns hilft, auch das Schwere zu ertragen, ohne Ohnmacht zu akzeptieren und dennoch zur Ruhe zu kommen. So kann es auch uns helfen, das zu hören, was Josef im Laufe seines langen Lebens von Gott erkannt hatte, nämlich, dass unser Leben letztlich doch nicht von der Willkür, der bloßen Willkür anderer Menschen abhängig ist, dass wir nicht ausgeliefert sind, sondern von Gottes gutem Willen für uns bestimmt, unser Leben bestimmt wird. Und dass Gott manchmal auch auf ganz krummen Lebenslinien zum Ziel kommt. Dass Gott weiß, dass wir auf ihn und sein Eingreifen angewiesen sind. Und dabei ist es, denke ich, auch hilfreich zu sehen, wie der allmächtige Gott selbst durch Jesus Christus Böses mit Gutem überwindet. Das lässt Hoffnung entstehen auf Versöhnung und darauf, dass Gott auch letztlich in unserem Leben zu einem guten Ziel kommt. Vielleicht hat Gott dir etwas vor Augen geführt, was an Unversöhnlichkeit da ist und dein Leben schwer macht. Entweder, weil du selbst an jemandem schuldig geworden bist und darunter leidest, weil du nicht sicher bist, ob dir vergeben wurde. Oder dir hat jemand Unrecht getan und die ganze Sache steht einfach ungeklärt zwischen euch. Ich lade dich ein, einen Moment still zu sein und Gott zu fragen, was deine nächsten Schritte sein können. Ein Gespräch suchen, eine Klärung anstreben, einen Konflikt aufarbeiten, vielleicht auch mit Hilfe einer dritten Person oder Jesus um die Fähigkeit bitten, vergeben zu können. Ich weiß nicht, was Gott dir persönlich klar macht, aber ich weiß, dass er nicht möchte, dass wir für den Rest unseres Lebens unter der Last unvergebener Schuld zu leiden haben. Und ich denke gerade auch in solchen Situationen, an die du erinnert wurdest, lädt Jesus selbst dich ein, analog zu Matthäus 11, Vers 28. Komm zu mir, der du dich abmühst und belastet bist. Ich will dir Ruhe schenken. Nimm das Joch auf dich, das ich dir gebe. Lerne von mir. Ich meine es gut mit dir und sehe auf niemanden herab. Dann wird deine Seele Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich dir zu tragen gebe, ist keine Last. Amen.
Ich lese ein Gedicht von Anselm Grün zum Thema Vergebung. Vergebung ist wie ein Licht. Vergebung ist wie ein Licht, das in die Dunkelheit fällt. Sie löst nicht auf, was war, doch sie verwandelt es. Vergebung ist kein Vergessen, kein Wegwischen der Spuren. Sie ist ein Neuanfang, ein Atemzug der Gnade. Gott schenkt sie uns, doch wir müssen sie annehmen, wie ein Kind die Hand, an der es sich führen lässt. Und wenn wir selbst vergeben, spüren wir, seine Liebe fließt durch uns, heilt uns und die Welt. Wir beten. Herr, wir haben gehört, welche Kraft in der Vergebung steckt. Dass es uns besser geht, wenn wir vergeben. Josef hat seinen Brüdern vergeben, weil er erkannt hat, ihr hattet Böses mit mir im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es ist schön, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du Dinge wieder zum Guten wenden kannst. Jesus, du forderst uns auf, einander zu vergeben, so wie du uns vergibst. Beides, vergeben und lieben, hast du, Jesus, uns perfekt vorgemacht. Das können wir nicht. Aber wie können wir dir ähnlicher werden? Jesus, das geht nur, wenn wir ganz nah bei dir bleiben. Wenn wir uns Tag für Tag deiner Liebe und deiner Vergebung aussetzen und wenn wir unsere Mitmenschen mit deinen Augen sehen. Herr, wir bitten dich dafür um deine Hilfe und um deinen Heiligen Geist.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.